NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Mai 1241. Der erste Beleg für eine Apotheke in Deutschland.
Salben, beste Salben, kommt Leute, kommt! Rindermark, Bärenschmalz, Hirschteig, nur zwei Heller der Tiegel, heilt Beulen und Schrunden. Öle, feinste Öle, Lavendel, Rosenblüte, oder lieber arme Sünder, fett gegen's Reißen? Kauft Leute, kauft! Nelken, wenn euch der Schädel brummt, Eberzähne bei Seiten stechen. Spulwürmer, die Dame, da hätte ich einen Essigtrunk.
So könnte es gewesen sein, im späten Mittelalter, in Köln oder Mainz oder Trier. Denn an Markttagen werden in den Bischofsstädten nicht nur Äpfel und Rüben verkauft, Leinzeug und Besen, Körbe und Töpfe, sondern auch Pillen, Salben und Tees, kurz Arznei.
Und hier der Herr, mein kostbarstes Mittel, sieh ihr genau hin. Reines Gold, der Überzug. Eine Pille gegen die Fallsucht. Ja, ja, mit Maulwurfsblut getrocknet beim Mondschein. Hier, Leute, nur hier.
Die ersten Apotheken, wenn man sie so nennen darf, sind bessere Marktstände oder Buden.
Wie genau die aussahen, wissen wir leider nicht. Das ist eine ganz spannende Frage und ich wüsste es natürlich sehr, sehr gerne.
Sagt Elisabeth Hoover vom Deutschen Apothekenmuseum in Heidelberg.
Aber wir können uns vorstellen, dass die Apotheken sich genauso entwickelt haben wie auch die anderen Verkaufsstationen.
Soll heißen, am Anfang ist die Tonne.
Sie haben eine Marktsituation in einer aufstrebenden Stadt. Da ist noch nicht jedes Haus aus Stein. Jemand kommt, stellt sein Fass auf, indem er seine Waren mitgebracht hat, räumt die Waren raus, legt ein großes Brett über das Fass, legt die Waren drauf und beginnt den Verkauf. Sie haben hier sozusagen eine Vorform eines Marktstandes.
Irgendwann wird der nicht mehr morgens auf und abends abgebaut. Er darf bleiben. Die ersten festen Läden sind da.
Sie werden im Deutschen eben mit dem Wort Bude oder auch Garten oder Schrage bezeichnet. Und man kennt es in vielen Domorten. Also wenn Sie den Dom angucken, haben Sie außenrum immer noch diese kleinen Buden. Sie sind so eine Art Marktbude. Manchmal sind sie auch steinern gemauert. Manchmal sind sie noch heute aus Holz, circa 3 Meter breit, 2 Meter tief. Und da wird herausverkauft wie aus einem Marktstand. Heute in Heidelberg an der Heiliggeistkirche zum Beispiel können Sie da Kriminalromane kaufen. Aber wir wissen, dass da früher Brezel verkauft worden sind, Brot, aber eben auch Lederstoffe und so weiter und so fort.
Buden, Garden oder Schragen.
Und wenn man das lateinisch übersetzt, werden sie in den Quellen eben oft Apotheka genannt.
Ein Beispiel aus Mainz, 13. Jahrhundert.
Das könnte ein Hinweis auf eine frühe Apotheke sein. Da werden 2 mit dem lateinischen Namen Apotheka bezeichnete Buden verpachtet. Es gibt da Schriftverkehr drüber und der eine will auch einen Rauchabzug dort einbauen, um Elektuarien herzustellen. Und Elektuarien, das kommt auch aus dem Lateinischen, das ist so eine Art zähflüssige Arzneizubereitung, aber auch zähflüssige, zuckerige Zubereitung. Es könnte also auch ein Zuckerwarenhersteller sein, ist aber auch wahrscheinlich, dass er Arznei hergestellt hat. Also das heißt, in so einer Apotheke an einer Kirche konnte man auch zum Beispiel Arzneien herstellen.
Und ab wann gibt es diese frühen Markt- oder Domapotheken? Seit dem 23. Mai 1241, sagen manche. Denn dieses Datum trägt eine Schenkungsurkunde, aufbewahrt im Stadtarchiv Trier. Darin steht geschrieben:
Ich, Friedericus, Celerarius an der Hohen Domkirche zu Trier, im Vollbesitz meiner Körper- und Geisteskräfte, vermache und übergebe dem Frauenkonvent St. Thomas freiwillig und ohne jedwede Bedingung die unten beschriebenen Vermögensstücke. Meine am Graben in der Stadt Trier befindliche Apotheke, nebst angrenzendem und zugehörigem Haus. Gegeben im Jahre des Herrn 1241, 23. Mai.
Etwas schlichter formuliert es Elisabeth Hoover vom Deutschen Apothekenmuseum.
Wir haben einen Friedericus Celerarius, also Friedrich der Kellner übersetzt, schenkt eine Apotheke an die Damen vom Thomasstift.
Soweit so gut, versiegelt und verbrieft. Nur
da sind mehrere Möglichkeiten, sich ganz schwer zu irren drin,
erklärt die Historikerin. Zwar ist Fridericus ein Friedrich und der Celerarius, ganz richtig aus dem Lateinischen übersetzt, ein Kellner.
Aber er ist kein Kellner in unserem heutigen Sinne, sondern eine Art Verwalter für die Domherren. Er hat die Oberaufsicht auf die oft ja ganz weit verstreuten Besitzungen der Trierer Bischöfe. Im heutigen Jargon würde man sagen, er ist eine Art Geschäftsführer.
Friedrich tut nun etwas, was man damals gerne tut, aus Sorge um sein Seelenheil.
Man ist sehr großzügig und schenkt eben den Bedürftigen. Und in dem Fall schenkt er also Besitzungen, die er hat, weiter an die Damen vom Thomasstift.
Einem Zisterzienserinnenkloster im Kiltal in der Eifel.
Und was besitzt er? Ein Haus, das wird in der Quelle genannt und wird auch genau gesagt, wo das ist, am Graben, das ist am heutigen Markt. Und eben eine Apotheka. So steht das da in der Urkunde drin. Und aus diesem Wort wurde dann also eben gleich geschlossen, vielfach, er verschenkt eine Apotheke.
Wie aber kommt ein Gutsverwalter an eine Apotheke? Ganz einfach, es ist keine Apotheke. Das lateinische Wort Apotheka bedeutet im 13. Jahrhundert etwas ganz anderes als heute.
Das kommt nämlich ursprünglich aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als Lagerraum. Und das engt sich eben über viele Jahrhunderte hinweg ein auf den Begriff Apotheke, wie wir ihn heute kennen.
Im Falle des Trierer Kellners Friedrich muss man sagen,
er tut also nichts anderes als sein Haus mit Scheune oder Lager weiter verschenken zur Nutzung durch die Damen vom Thomasstift, die das ja auch 300 Jahre lang dann nutzen. Und zwar nicht als Apotheke.
Die erste Apotheke Deutschlands, wir wissen nicht, wo sie liegt.
Aber wir können was ganz eindeutig sagen. Wir haben im 14. Jahrhundert, also um 1306 rum, für Trier einen Apotheker. Ein Apotheker muss noch lange nicht eine Apotheke in dem Sinne betrieben haben, wie wir es heute kennen, dass wir da hingehen und unsere Arzneimittel holen. Sondern auch das ist eine Entwicklung. Erstmal haben sie den Apotheker, der die hochgestellten Persönlichkeiten bedient, die dort zu finden sind, in dem Fall in Trier natürlich beim Bischof. Und der Otto-Normalverbraucher hat diesen Apotheker nie zu Gesicht bekommen.
Erst im Laufe des 14. Jahrhunderts lassen sich in den aufstrebenden Städten Apotheker nieder. Nachfahren der ersten Kräuter-, Gewürz-, Zuckerwaren- und Arzneimittelhändler, die ihre Ware einst in Buden auf dem Markt feilboten. Im 16. Jahrhundert dann gibt es in fast allen Reichsstädten Apothekenordnungen. Sie beruhen in der Regel auf einem Edikt, das Stauferkaiser Friedrich II. Bereits 1241 erlassen hat. Zunächst nur für die Gebiete südlich der Alpen. Diese Medizinalordnung, das berühmte Edikt von Salerno, gilt in zentralen Punkten tatsächlich bis heute.
Nämlich der Arzt darf keine Arzneimittel herstellen, wohingegen der Apotheker keine Diagnose stellen darf. Es soll auch der Arzt keine Apotheke betreiben und so weiter und so fort. Und ganz interessant ist auch, dass schon damals eine Liste herausgegeben wird von Arzneistoffen mit den Preisen, die dafür verlangt werden dürfen. Also eine staatlich geregelte Arzneipreispolitik, die auch bei uns ja so ist bis heute.
Ab der Renaissance ist der Apotheker ein wohlhabender und angesehener Bürger, der Berufsstand nicht mehr wegzudenken aus den Städten. Bleibt die Frage, wo kann in all den Jahrhunderten zuvor ein Mensch mit Fieber oder Darmkrämpfen etwas Arznei bekommen? Wer hat, sagen wir mal um die Jahrtausendwende, das Gegengift bei einem Hornissenstich oder Schlangenbiss? Wer weiß, was bei Wassersucht hilft? Bei Brechreiz oder Nasenbluten.
Das kommt da ganz drauf an, aus welcher Familie sie stammten.
Wer einer adligen Familie angehört, gar aus dem Umfeld des Königs, der ist bestens versorgt. Herrschaft damals ist Reiseherrschaft.
Mit vielen tausend Leuten reiste der König durch die Gegend, um sozusagen die Herrschaft auszuüben. Er zeigte sich überall, wenn sie Teil dieses Trosses waren, hatten sie mit Sicherheit einen Kleriker dabei, also Leute, die aus dem klösterlichen Umfeld kamen, die eben sehr gebildet waren und heilkundlich waren. Oder sie hatten das große Glück, dass da vielleicht sogar ein studierter Arzt dabei gewesen ist. Die waren in der Zeit oft südlich der Alpen ausgebildet, also kamen aus Italien oder Frankreich. Und die haben ihnen dann eine wunderbare Arznei bereiten können.
Weniger glücklich dran ist der große Rest der mittelalterlichen Bevölkerung.
Jetzt gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Sie sind in einer Rangordnung, meinetwegen bei einem Knecht, das Töchterlein und werden krank.
Dann bleibt nur zu hoffen, dass die Großmutter der Mutter vor ihrem Ableben verraten hat, welches Kraut in welchem Fall heilbringend ist. Einzige andere Möglichkeit?
Wenn Sie Glück haben, war in Ihrer Nähe ein Kloster gewesen und Sie konnten an die Klosterpforte klopfen.
Nonnen und Mönche in den mittelalterlichen Klöstern sind der christlichen Nächstenliebe verpflichtet. Oberstes Gebot, die Sorge für die Kranken.
Man soll ihnen so dienen, als wären sie wirklich Christus.
Heißt es in der Ordensregel des heiligen Benedikt.
Hat Christus doch gesagt, ich war krank und ihr habt mich besucht. Und was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.
Heilkundliches Wissen wird im frühen und hohen Mittelalter, also etwa vom 8. bis zum 13. Jahrhundert, hinter Klostermauern bewahrt. Der Grund? Hier leben nahezu die einzigen Menschen weit und breit, die lesen und schreiben können.
Und wirklich weit und breit im Deutschen Reich. Das heißt, die können zum einen verschriftlichen, wenn sie ein schönes Rezept oder ein wirksames Rezept kennengelernt haben. Zum anderen können die die Texte lesen, die noch aus der Antike stammen, aus Rom, aus dem alten Griechenland, wo die Heilkunde ja sehr, sehr weit fortgeschritten war.
Klostermedizin, das ist eine Mischung aus antiker Heilkunde und mittelalterlicher Volksmedizin. Gespeist aus dem, was in der Bibliothek steht und im klostereigenen Kräutergarten wächst. Die wohl berühmteste Ordensfrau, die Wissenswertes über Krankheiten und ihre Heilung aufgeschrieben hat, die Mystikerin Hildegard von Bingen, 12. Jahrhundert.
Und wer den Grind am Kopf hat, der nehme Blüten und Blätter der Ringelblume und er drücke den Saft davon aus und dann bereite er mit diesem Saft und etwas Wasser und mit Semmelmehl oder mit Roggenmehl einen Teig. Und dann lasse er damit seinen ganzen Kopf mit Tuch und mit Mütze verbunden, bis es sich erwärmt und bis der Teig zerrissen wird. Und dann nehme er ihn weg.
Auch die Damen vom Thomasstift, denen der Trierer Domkellner Friedrich 1241 eine Schenkung machte, sollen einen Kräutergarten besessen haben. Ob sie ihre getrockneten Pflanzen in der Apotheka am Trierer Hauptmarkt aufbewahrt haben, weiß man nicht. Irgendwann im 16. Jahrhundert ist aus dem Lagerraum dann aber tatsächlich eine Apotheke im modernen Sinne geworden.
Es wird später dann, da liegen aber mindestens 300 Jahre dazwischen, die sogenannte ältere Einhornapotheke dort eingerichtet, die am selben Platz dann später umbenannt wird und die heutige Löwenapotheke in Trier beherbergt.
Noch einmal Elisabeth Huwer vom Deutschen Apothekenmuseum.
Und das ist auch wirklich was ganz Besonderes, dass wir eben über so einen ganz, ganz langen Zeitraum eine Apotheke am selben Ort haben. Weil die werden sehr oft verlegt. In anderen Städten haben wir das, ziehen von einem Haus ins andere. Und das ist an sich schon was ganz Besonderes, dass die also seit dem 16. Jahrhundert dort ist.
Löwenapotheke heißt sie erst seit dem späten 19. Jahrhundert. Damals benannten Apotheker, auch Gastwirte, ihre Häuser gerne nach starken Tieren. Dem Löwen, dem Bären, dem Adler. Warum aber vorher Einhorn-Apotheke?
Das Horn des Einhorns galt in der Pharmazie als ausgesprochen heilkräftiges Arzneimittel, fast schon als eine Art Universalmedizin, das auch wirklich höher als mit Gold aufgewogen wurde.
Es war auch deshalb so wertvoll, weil das Einhorn bekanntlich so schwer zu fangen ist.
Einhörner haben nämlich die Eigenschaft, dass sie niemals schlafen, aber doch auch mal müde werden und ganz gerne schlafen würden. Das geht aber nur, wenn sie den Kopf in den Schoß einer Jungfrau legen. Und so setzte man gemeinerweise eine Jungfrau in den Wald, damit das Einhorn zu ihr zutraulich hinkommt und dort endlich in Schlaf sinken kann, um dann hinterrücks eingefangen zu werden.
Ob die Methode erfolgreich war?
Es gibt heute noch sehr wenige Gefäße, unter anderem im Deutschen Apothekenmuseum, in denen gepulvertes Einhorn erhalten ist.
Nur leider, leider.
Wir wissen heute, dass es vom Zahn des Narwals stammt, also ein Wal, der durch die Meere schwimmt, mit einem langen, gedrehten, hornartigen Zahn vorneweg.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an den ersten Beleg für eine deutsche Apotheke vom 23. Mai 1241. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.